Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute die Podcast-Aufnahme und Folge Nummer 658 vom NMAC Podcast. Und mit mir dabei ist heute der Markus. Hallihallo.
Hallihallo.
Und der Emil. Hallihallo.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörer.
Und ich bin Arne. Und wir haben euch heute einen eShop-Roundup mitgebracht. Und zwar die Nummer 31 schon. Und das ist was ganz Besonderes, denn wir hatten seit anderthalb Jahren keinen mehr, wie wir festgestellt haben. Eigentlich haben wir das ja relativ häufig gemacht früher. Das bedeutet, wir besprechen heute eShop-Titel, also Spiele, die nicht Retail erschienen sind. Für Nintendo Switch oder Switch 2. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei euren Titeln aussieht. Meiner ist auf der Switch erschienen. Und die stellen wir euch jetzt vor. Und wenn ihr da interessiert dran seid, dann könnt ihr euch die hinterher im eShop angucken und dann gegebenenfalls kaufen und sogar auch spielen. Oder ihr habt sie sowieso schon, spielt sie einfach trotzdem. Oder ihr kauft sie nur und spielt sie gar nicht. Das bleibt dann quasi euch überlassen.
Ja. Hauptsache kaufen.
Hauptsache, genau. Ja. Ja, das, oder nicht kaufen und dann spielen. Nee, das funktioniert ja nicht.
Nee, das geht nicht.
Nee, das geht, das stimmt.
Geht schon, aber das unterstützen wir hier nicht.
Nein, definitiv nicht.
Ja, das ist auch richtig. So, ich würde sagen, ich beginne einfach mal.
Ja.
Ich habe euch nämlich ein Spiel mitgebracht, das ich 1997 schon gespielt habe und das damals mit dem Slogan beworben worden ist, ab jetzt gibt es nur noch ein Spiel. Es ist nämlich Blade Runner.
Ist aber schon klar, also anderthalb Jahr. Anderthalb Jahr haben wir jetzt kein E-Shop-Ding gehabt, nicht 16.000 Jahre oder so. Also genau. Nur die letzten 18 Monate standen dir zur Verfügung.
Genau. Ja, dieses Spiel ist tatsächlich schon älter, aber es ist erst am 23. Juni 2022 für die Nintendo Switch erschienen. Es heißt Blade Runner Enhanced Edition in dieser Version und behandelt natürlich das Point-and-Click-Adventure Blade Runner. Und ich habe das 1997 gespielt und geliebt und dann wollte ich das immer nochmal spielen. Dann kam das irgendwann für Switch raus und dann bin ich nicht dazu gekommen, wie das so ist. Und jetzt habe ich aber tatsächlich neulich angefangen, das zu spielen und bin erheblich weitergekommen als bisher zuvor. Also Blade Runner, was ist es? Blade Runner war ein Film von, ich glaube, 1982 mit Harrison Ford als Blade Runner. Und Blade Runner selbst sind quasi Replikantenjäger. Und Replikanten sind Wesen, die aussehen wie Menschen, aber künstlich sind. Und das Spannende an diesen Replikanten ist, da gibt's verschiedene Versionen von, ne, die Nexus 5er beispielsweise waren so die Vorgängerversion und die Nexus 6er, das Spiel spielt 2019, genau wie der Film. Die Nexus 6er, die sind so täuschend echt, dass du das quasi kaum rauskriegst, außer durch einen speziellen Test, dessen Name mir gerade ehrlich gesagt nicht eingefallen ist. Fällt mir gleich ein.
Void-Kampftest.
Void-Kampftest, dankeschön, ja. Und, die wissen es manchmal sogar selbst nicht. Und das ist das Besondere an diesem Spiel. Was ich in dem Spiel mache, ändert auch, wer von denen wer von denen Replikant ist und wer nicht. Das heißt, es gibt irgendwie...
Was du im Spiel machst oder jedes Mal, wenn du neu anfängst?
Was ich im Spiel mache.
Ja, ich dachte, es wäre, wenn man neu anfängt. Ich dachte, es wäre so zufällig.
Ich glaube nicht. Ich denke, dass es tatsächlich davon abhängt, was du findest und was du nicht findest im Spiel.
Okay, das kann auch sein, ja. Das kann auch sein.
Dann müsste es quasi jedes Mal, wenn du einen gleichen Run machst, immer dasselbe sein.
Ja, genau. Ich denke, so ist es. Aber es kann auch random sein. Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher. Aber das macht das natürlich total spannend. Weil ich, ne, jetzt, wenn ich das neu spiele, zum einen weiß ich nicht mehr, wer Replikanten waren bei meinem letzten Durchgang vor 30 Jahren. Und zum anderen, 29. Und zum anderen weiß ich auch nicht, wer dieses Mal Replikanten sind. Und es kann halt praktisch jeder sein. Ja, inklusive mir selbst. Ich glaube, das steht tatsächlich auch zur Wahl.
Ja.
Und es gibt, glaube ich, 9 Figuren, bei denen das nicht klar ist. Und das finde ich total cool. Was macht jetzt diese Edition anders als das Spiel von 1997? Zum einen, man kann sie auf Konsolen spielen, das ging nämlich damals nicht, weil damals war es halt nur ein reines PC-Spiel, was für viele von den Sequenzen in dem Spiel auch nützlich ist. Und jetzt gibt's halt quasi die Controller-Steuerung. Und es hat eine Enhanced Edition Grafik. So ein bisschen Anti-Aliasing und anisotrope Filterung und verschiedene andere Verschwimmtechniken, die das Spiel zum Teil hübscher und zum Teil sehr viel hässlicher machen. Zum Glück lässt es sich während des Spielens sofort umschalten. Also da kannst du quasi in 1 kannst du umschalten, ob du die neue Grafik oder die alte Grafik wählen willst und kannst dann auch ins Menü gehen, um deine Filterung auszuwählen. Bei mir auf der Switch 2, wo ich das jetzt gespielt habe, funktioniert tatsächlich die anisotrope Filterung nicht, weil das Spiel dann beginnt zu ruckeln. Also habe ich sie einfach ausgemacht. Also ne, wer da keine Schwierigkeiten mit hat, da ist es jedenfalls kein Problem. Und die Gamepad-Steuerung ist natürlich für viele Dinge total okay, weil das Spiel ist ein relativ harmlos, von der Geschwindigkeit her harmloses Spiel, was Reaktionen angeht. Es gibt aber manche Momente, wo du schon schnell reagieren musst. Und es gibt auch so einen Schießparcours. Und da musst du halt sehr schnell reagieren. Und da lohnt es sich natürlich schon, eine Maus zu haben, die wir hier nicht benutzen können, auch wenn das auf der Switch 2 spielbar ist. Hat natürlich keinen Patch dafür bekommen. Und die sind ein bisschen mühsam tatsächlich mit dem Controller. Aber ich glaube, auch machbar. Und ich weiß auch nicht, wie relevant das ist, in diesen Tests gut abzuschneiden. Ich glaube tatsächlich, das ist auch einer von den Punkten, wo es darum geht, wer Replikant ist. Aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Habt ihr das Spiel gespielt?
Ich habe es damals gespielt.
Zum ersten Mal, bitte.
Ach sorry.
Red erst du, ist sinnvoll.
Genau, ich habe es auch damals auf dem PC gespielt. Auch weil ich den Film immer schon cool fand. Auch damals, den habe ich da, glaube ich, auch kurz vorher zum ersten Mal gesehen, glaube ich. Und ich fand das auch damals richtig cool, da, dass es so verschiedene Möglichkeiten hat, wie es ausgeht. Also wie du sagst, ne, dass es da jedes Mal quasi anders ist. Mhm. Das fand ich schon sehr gut gemacht. Also ich fand auch, dass das Spiel auch die Atmosphäre von den Filmen super einfängt, diese düstere Cyberpunk-Atmosphäre.
Ja.
Dieser dauernde Regen, das ist fast immer nur Nacht und so. Und auch, dass es die Welt ja auch ein bisschen erweitert. Also es sind ja durchaus neue Sachen drin, die in dem Film irgendwie zu kurz kamen und nicht erwähnt werden und die man dann aber erfährt in dem Spiel. Zum Beispiel mit den Tieren, was ja auch nicht so im Film erklärt wird.
Ja.
Also es gibt ja kaum noch Tiere.
Man könnte natürlich das Buch lesen, das erklärt da einiges.
Genau, in dem Buch ist das, glaube ich, sogar, ich habe das Buch tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich glaube, da ist das mit den Tieren sogar noch wichtiger, glaube ich.
Nein. Das Buch heißt Träumen Androiden von elektrischen Schafen von Philip K. Dick. Das ist eine ganz berühmte Kurzgeschichte allerdings. Es gibt auch eine Verbuchung des Films, die dann wiederum mehrere Nachfolger nach sich gezogen hat. Die kann man lesen, muss man aber nicht unbedingt. Die Kurzgeschichte, die Originale, lohnt sich schon. Und ja, ich finde auch tatsächlich die Welt, also ne, wenn du den 1982er Film guckst und gerne in dieser Welt was erleben möchtest, dann ist das Spiel exakt das Richtige, weil es nämlich quasi zeitgleich spielt zu den Ereignissen im Film. Nicht alles, aber du kannst bestimmte Figuren aus dem Film kannst du durchaus treffen, da weißt du dann natürlich, was mit denen passieren wird. Aber du triffst sie dann zu anderen Zeitpunkten und das finde ich auch ziemlich cool. Genauso für bestimmte Orte, die dann wieder auftauchen. Und das macht das Ganze echt sehr immersiv. Und das fand ich damals schon, finde ich auch heute noch. Emil, was sind deine Erfahrungen?
Also ich bin zum ersten Mal mit dem Spiel in Kontakt gekommen, erst vor kurzem. Irgendwo, ich weiß nicht, ob da jetzt eine neue Version rausgekommen ist oder eine Remastered-Version, keine Ahnung, aber das war ein Artikel, ich bilde mir einen auf Kotaku, vor 2-3 Monaten erst.
Ach.
Und war dann überrascht, oder war es Eurogamer, lass mich lügen, ich verbringe am Abend recht viel Zeit vor Newsseiten und schwamm recht viel Informationen in mich rein. Und was mir als erstes überrascht hat, ist, dass es ein Westwood-Spiel ist. Ich nenne mich seit Jahren als Clan in Videospielen in eckiger Klammer versus.ea und das hat mit dem Tag angefangen, wo Electronic Arts damals Westwood zugemacht hat. Mhm. Weil ich war schon als Kind ein großer Fan von, angefangen hat es mit Holiday Island und Age of Empires, aber dann bin ich recht schnell umgestiegen auf Dune und Command & Conquer und ich habe es immer geliebt. Und ich habe gewusst, dass sie noch andere Spiele gemacht haben, die nicht auf meinem Ding, aber dass sie ein Point-and-Click-Adventure gemacht haben oder RPG, war mir ehrlich gesagt nicht klar. Ich habe allerdings gewusst, dass das Spiel existiert. Mhm. Ich habe allerdings den Film auch erst gesehen, wo der neue Film, also der mittlere Film, es erscheint ja jetzt noch ein neuerer Film oder ist gerade erschienen.
Eine Serie wird das werden. 2099 heißt sie.
Serie. Ja, und es hat ja vor ein paar Jahren den Film mit Ryan Gosling gegeben und da habe ich dann davor den normalen Film geschaut und ja, ich bin kein großer Sci-Fi-Fan und der Film war damals ein Flop und der neue Film war auch ein Flop. Also Flop, sie haben ihre Kosten reingespielt, so im Großen und Ganzen und über die Jahre halt dann mehr.
Ja.
Ich bin, glaube ich, nicht die Zielgruppe für dieses Sci-Fi-Zeug. Aber ich finde eben die Technik dahinter, und deswegen habe ich diesen Artikel so faszinierend gelesen, dass, und du hattest eben gestanden, dass du jedes Mal mit jedem, with each replay, das kann natürlich beides heißen, aber dass du eben jedes Mal wirklich die Replikanten austauscht und dann quasi ein neues Spielerlebnis hast. Und allein nur wegen dieser Mechanik interessiert mich wirklich, wie sie das gelöst haben. Und ja.
Ja.
Es ist ein Westwood-Spiel. Ich glaube, ich muss meine Sammlung trotzdem vervollständigen.
Ja, Westwood war schon was ganz Besonderes. Die hatten ja vorher noch Carandia, ne? Das war die Serie, die Adventure-Serie, die die vorher gemacht haben. Legend of Carandia. Mhm.
Ich fand die auch
Hab ich auch nicht gespielt.
Ja.
Ich war ein Strategiespieler als Kind.
Ah, okay.
Da kennst du ja Westwood von Command & Conquer.
Ja, und Dune.
Ja, und Dune. Ja.
Dune 2000.
Mhm. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Das kostet gewöhnlich irgendwie 10 Euro. Im Sale ist es vielleicht auch mal günstiger. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Und ich finde, das lässt sich ganz gut spielen. Und die Geschichte ist tatsächlich cool. Und wenn ihr mit der relativ veralteten Grafik klarkommt, egal in welcher von beiden Versionen, weil mal passen die sich bewegenden Objekte, weil es sind im Grunde immer so statische Szenen wie bei Resident Evil, auf die man drauf guckt und dann spielt man da drin quasi seine Figur, Ray McCoy.
Aber es ist trotzdem, glaube ich, Westwoods erstes dreidimensionales Spiel gewesen damals, so irgendwie.
Kann gut sein, ja.
Ja, es kann sein. Die Command & Conquer Teile, die 3D hatten, die kamen auf jeden Fall später, auch wenn es vorher behauptet wurde.
Generals war das erste wirkliche 3D Command & Conquer, der Rest war so 2D mit 3D-Texturen.
Ja, genau. Also Blade Runner Enhanced Edition für Switch würde ich sowohl auf Switch als auch Switch 2 würde ich das empfehlen.
Entschuldige, dass ich das noch nachwerfen muss. Generous zeigt nicht, weil das war schon von EA und nicht mehr von Westwood. Das heißt, es hat von Westwood nie ein 3D Command & Conquer gegeben. So.
Ah,
außer stimmt. Renegade, das war der Shooter.
Stimmt, das war der Shooter, richtig. Ja, ja.
Ja, fuck.
Und Generous war theoretisch noch von Westwood. Die haben es quasi gleichzeitig geschlossen, wie sie es rausgebracht haben. Da hat Westwood noch lange daran gearbeitet. Wurscht.
Guti, dann kommen wir jetzt zu deinem Spiel, Markus.
Ja, ich habe ein bisschen, also ich fusche ein bisschen, muss ich dazu sagen. Also von meinem Spiel soll es eine Retail-Version geben. Wann ist allerdings noch nicht ganz klar. Es handelt sich dabei um R-Type Dimensions 3.
Mhm.
Und ja, das Spiel ist, Moment, wann ist es rausgekommen?
Mai.
Im Mai, glaube ich, genau. Es ist im Mai rausgekommen und ist, ja, R-Type ist eine, ja, muss man dazu noch viel sagen, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Shoot-'em-up-Reihen, die es gibt von IRAM damals. Und R-Type Dimensions 3 ist halt, es gab halt mal, ich glaube 2009 gab es R-Type Dimensions 1 und 2. Das waren dann die ersten beiden R-Type-Spiele, die da nochmal neu aufgelegt wurden mit umschaltbarer 3D-Grafik. Und jetzt der dritte, also R-Type Dimensions 3, ist halt die Umsetzung von R-Type 3, The Third Lightning. Das ist 1993 erschienen, exklusiv damals für Super Nintendo. Und das war etwas ganz Besonderes, weil die R-Type-Reihe ja ursprünglich eher in den Spielhallen verwurzelt war. Und es gab ja schon R-Type vorher auf dem Super Nintendo, das Super R-Type, das war eine Umsetzung vom zweiten Teil, die aber relativ technisch eher so durchwachsen war. Also da ist sehr viel Geruckel drin. Das war auch eines, glaube ich, eines der ersten Super Nintendo-Spiele, die rauskamen. Und genau, und jetzt R-Type Dimensions 3, wie gesagt, der dritte Teil, jetzt nochmal neu aufgelegt, mit auch zuschaltbarer 3D-Grafik. Also man kann das Spiel in zwei Modi spielen, entweder im ursprünglichen Modus dann mit der ursprünglichen Grafik oder während des Spiels halt nahtlos in so eine vollkommen neue, sehr cool aussehende 3D-Grafik umschalten.
Also das ist wie die LucasArts Adventures, dass es wirklich eins zu eins dasselbe Spiel ist, was zwischen zwei Engines switchen kannst.
Aber ganz genau.
Dieselben
ganz
Gegner genau. An dieselben Stellen, genau dasselbe Gameplay. Okay.
So ganz wie, genau. So wie bei Blade Runner ja im Grunde auch.
Auch, genau. Ja. Da werden dann halt die, finde ich aber eigentlich immer cool, weil da kann man immer vergleichen. Auch, so sah das damals aus oder so. Oder hier bei Diablo 2
Resurrection. So spielt es nicht das damals. Ja, das ist genau. Dann meist eher mein Problem, weil wenn ich 35 Euro für ein Spielzeug beziehungsweise 50, was, also auf mediamarkt.de kann ich es vorbestellen, wenn auch noch ohne Lieferdatum, also die physikalische Version als Gamecard, wo wir übrigens bei allen unseren Spielen natürlich immer auf eine physische Version hoffen.
Ja, natürlich.
Kommt definitiv, aber ich erwarte mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr als das Spiel von 1994 mit einer neuen Engine drüber.
Ja,
ich erwarte mir dann auch entsprechende Gameplay-Features.
Ja, also es gibt das Übliche. Es gibt so ein Time-Attack. Man kann die Stages halt einzeln freischalten und dann nochmal spielen. Es gibt so einen Infinite-Modus, da hat man unendlich Leben und kann trainieren. Aber insgesamt ist es schon, es könnte ein bisschen mehr sein. Ja, da gebe ich dir recht. Also es könnte schon ein bisschen mehr sein. Und auch der Grund, warum das Spiel auch jetzt verschoben wurde, also die physische Version auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, ist, dass es am Anfang halt unter sehr starken technischen Problemen gelitten hat. Die haben jetzt angefangen.
Ist das zufällig von Konami?
Das ist Inning Games und es hat für die ein deutsches kleines Entwicklerstudio hat das gemacht. Kritzelkratz 3000 heißen die.
Gesundheit. Okay.
Ja. Sounds like very professional people.
Ja. Die haben zum Beispiel,
mir würde da sofort ein deutsches Entwicklerstudio einfallen, was das wunderschön machen wird und gleichzeitig 30 Megabyte verbrauchen wird, wenn sie das für fertig abliefern. Das Problem ist nur, der Name fällt mir gerade nicht ein. Wie heißt denn die? Ja, genau, danke.
Richtig, genau.
Natürlich, wer sonst?
Stimmt, die machen diese, ja, richtig.
Die würden auch 120 Frames per Second hinkriegen.
Natürlich.
Ja, ich glaube, dass das größte Problem an Art Type Dimensions 3 ist, am Anfang gab es auch viele Slowdowns, die sind mittlerweile gepatcht. Ein großes Problem, finde ich, ist die Kollisionsabfrage tatsächlich, weil da die Spiele irgendwie übereinander liegen, haben die es irgendwie nicht hundertprozentig geschafft, die Kollisionsabfrage hundertprozentig hinzukriegen. Ich habe manchmal so den Eindruck, als ob ich, wenn ich da drauf gehe, dass ich dann irgendwie an Stellen drauf gehe, an denen ich eigentlich gar nicht drauf gehen sollte. Ja, also wo ich mich frage, hey, was habe ich denn jetzt gerade berührt? So, nach dem Motto.
Das ist halt da das Problem. Ne? Wenn du beide Spiele übereinander legst, musst du die alte Kollisionsabfrage nehmen, die quasi ein Viereck ist.
Genau.
Du wirst aber gleichzeitig ein cooles 3D-Modell haben, was nicht einfach nur ein Viereck ist.
Ja. Ja, genau. Ich denke mir auch, dass das große Problem sein wird. Die haben also in einem großen Blogpost haben die auch geschrieben, dass sie die Community-Stimme hören und das Spiel noch weiter verbessern wollen und die physische Version erst dann rausbringen wollen, wenn das Spiel komplett gepatcht ist. Das finde ich ja schon mal ganz gut.
Das finde ich auch super, ja.
Finde ich wenigstens, die bekommen wir wenigstens die Version, die es dann sein sollte. Aber es ist halt noch ein bisschen ein Weg bis dahin. Also das Spiel selber ist super, finde ich. Also es ist wirklich ein cooles R-Type, vor allen Dingen, da man es gibt ja das Raumschiff hat ja diesen Force-Satelliten. Und davon gibt es diesmal drei verschiedene, die man auswählen kann. Das ist das erste Mal, dass es da so verschiedene gab. Und die sich auch alle anders spielen und so. Und ja, also es hatte auch damals für Super Nintendo natürlich sehr coole Grafikeffekte. Natürlich hat man den Mode 7, sehr viel mit Mode 7 gearbeitet und so, ne, wie es ja damals so üblich war. Also da sind schon einige ziemlich coole Stellen drin in dem Spiel. Und ich würde mich da echt freuen, wenn die das noch hinkriegen würden, weil das Spiel selber ist wirklich gut. Also das kann ich empfehlen. Also Shoot'em-up-Fans kann ich das empfehlen. Nur ich würde jetzt eher dazu raten, vielleicht noch mal ein bisschen zu warten. Tatsächlich.
Ja, okay. Genau. Ich sehe gerade, dass es einen Crazy-Kamera-Mode gibt. Es gibt normal und crazy. Was ist denn das?
Der normale Kameramodus, der ist halt ganz normal dann in 3D, also 2D, also ne, komplette Seitenansicht. Crazy 3D ist ein bisschen versetzt. Also du siehst es ein bisschen,
perspektivisch, oder was?
Perspektivisch in die Tiefe rein.
Oh,
so ein
bisschen. Crazy.
Genau.
Unfassbar.
Ja, das hatten die ersten beiden auch schon. Das ist schon ziemlich cool. Also das ist schon.
Das ist ja cheaten.
Nicht schlecht.
Aber obwohl, wenn es jetzt das dritte Spiel ist, was ist es hier das langsam dann der Classic-Modus, oder? Der ist ja dann never crazy.
Theoretisch schon, ja. Theoretisch schon.
Ja, irgendwie schon.
Genau.
Genau, haben wir noch nicht gesagt, kostet 35 Geld?
Doch, ich habe mich schon drüber beschwert.
Jedenfalls im E-Shop, die physische Version kostet sicher noch ein Zwanni mehr.
50 auf Mediamarkt zum Schuh bestellen. Aber eben mit Lieferung 31.12.
Okay.
Ist aber auch nur so ein Placeholder
da. Natürlich, ja. Ja, klar.
Würdest du es denn empfehlen, Markus?
Wie gesagt, ich würde es als Spiel würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde halt nur empfehlen, ein bisschen zu warten. Also, um da, dass die wirklich noch Zeit haben, da so gut es geht zumindest, die technischen Probleme noch auszubügeln, die noch da sind. Ein Patch gibt's bereits und sie arbeiten ja dran, wie sie sagen. Deshalb stimmt's mich eigentlich ganz gut, dass sie schon Wert darauf legen, dass sie dann noch ein gutes Endprodukt raushauen wollen. Ist halt schade, dass es so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist. Ne?
Ja.
Genau.
Am 19. So, Mai ist es erschienen, 19. Mai 26.
Genau, und sonst halt, wie gesagt, ein sehr schönes Shoot'em'up und das erste exklusiv für die Super Nintendo ursprünglich erschienene R-Type. Ich glaube, Super R-Type gibt es auch für auf der Nintendo Switch Online, glaube ich, beim Super Nintendo.
Ja, kann sein,
ja. Ist dabei, glaube ich. Also wer das zumindest mal ausprobieren kann, der möchte, der kann das da mal machen.
Ja.
Genau.
Alright. Dann kommen wir nun wieder zu einem völlig neuen Genre. Emil, was hast du uns mitgebracht?
Also ich erinnere mich immer gerne an meinen ersten Facebook-Post zurück. Das war von einer satirischen Seite. Und das liegt so lange zurück, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich damals erkannt habe, dass das Satire ist oder nicht. Dass ein Mensch verhaftet worden ist, weil er fluchend im Garten mit einem Flammenwerfer versucht hat, sein Einfahrt zu rammen. Und okay. Das war einfach so schön beschrieben, wie sie ihn gehalten haben und da einfach geflucht haben, dass er I have to end my war with that fucking white bullshit und so weiter und so fort. Das amüsiert mich bis heute. Wenn, ich weiß nicht, ob er von diesem Meme inspiriert war oder einfach nur von seiner, er hat es als traurige Umgebung oder so bezeichnet, ist er ein ukrainischer Entwickler, ist ein einzelner Entwickler, der nach Polen gezogen ist. Wo habe ich seinen Namen? Serge Ryabtsev.
Crying Brick nennt er sich.
Genau, ist das Studio, vollkommen richtig. Der hat sich dasselbe gedacht und hat sich eben auch vorgestellt, wie könnte er mit einem Flammenwerfer oder mit anderen Waffen diese triste Umgebung bekämpfen und hat sich von Domekeeper inspirieren lassen. Das ist ein Roguelike, was vor 2-3 Jahren erschienen ist und auch recht beliebt ist. Hat sich gedacht, ja, nehmen wir einen Frosch, also so hat sich das dann mit der Zeit ergeben, geben den Frosch erst einmal nur eine Schaufel und dann geben wir ihm alle möglichen ganz grauenhaften, starken Oberbauer Waffen, desto länger man spielt. Und der Frosch möge bitte über 3 verschiedene, also es ist, man startet immer in der Mitte, dort ist quasi das Zelt mit so einer schönen runden Kuppel, in der Kuppel ist es fein warm. Sobald man rausgeht, wird es dem Frosch kalt und man kann halt immer nur ein bisschen raus und muss dann wieder zur Kuppel zurück, seine Ressourcen abgeben, kann dort dann immer wieder Upgrades kaufen. Und desto weiter, es sind eben auf 3 Schichten aufgebaut quasi. Und jede von den Schichten wird es dann ein Stück schwerer und es gibt 3 verschiedene Edelsteinfarben, die man für verschiedene Upgrades braucht. Und desto weiter man upgradet, desto mehr braucht man und so weiter. Und man findet draußen Kuppeln. Und ja, es ist quasi dieses Upgraden innerhalb von diesem Ding und draußen Sachen finden und dann findet man Challenges und dazwischen gibt's immer, also das Ziel ist es immer 10 Wellen an Gegner zu überleben plus an Boss. Die spawnen so nach 2-3 Minuten dann immer im Durchschnitt und stören dann quasi und da kriegt man dann auch noch einen Drop, mit dem man gratis Upgrade kriegt oder irgendwas Spezielles und am Schluss hat man dann irgendwelche Bots, die durch die Welt in Kreis fahren mit montierte Flammenwerfer und alles aufbrennen und dressierte Pinguine, die einem die ganzen Ressourcen einsammeln, die gedroppt werden und brav nach Hause bringen. Und es macht wirklich, wirklich Spaß.
Das klingt phänomenal, das Spiel.
Zusätzlich noch eine zusätzliche Ausgangsmöglichkeit, dass man, es gibt Schlüssel versteckt, dann kann man so ein Escape-Portal finden. Das ist quasi die zweite Möglichkeit zu gewinnen, wenn man es nicht im Kampf haben will und so. Ich bin so begeistert. Ich hab das geholt und es gibt 10 verschiedene Charaktere, 16 verschiedene Welten und ich habe einfach alle der Reihe nach durchgespielt über mehrere Stunden und war begeistert. Ich muss allerdings schon sagen, das ist allerdings vom Entwickler so bedacht, er bezeichnet es als, irgendwo habe ich diese komische Bezeichnung gehabt, Snow Goo-like. und wollte es gleichzeitig cozy machen. Weil cozy ist ja so ein cooles neues Trendwort. Deswegen ja, ist es absichtlich darauf aufgebaut, dass man wirklich am Schluss dann ein overpowered Frosch ist, der einfach die gesamte Welt vom Schnee befreit und alles wegbrennt und jeden Gegner besiegt. Was gleichzeitig dazu führt, dass im Prinzip habe ich mir, es unterscheiden sich die Charaktere ein bisschen und meistens muss man das Level mit zwei verschiedenen Charaktere schaffen. Das heißt, ich habe quasi zwei Strategien entwickelt mit entsprechenden Upgrades. Es gibt 60 verschiedene Upgrades, aber man kann ja rerollen und gewisse sperren und dann hat man natürlich seinen Starter-Charakter, der schon spezifische Upgrades hat, mit denen man anfängt und es ist dann quasi immer, es wird dasselbe Loop. Mit dem Charakter. Du gehst quasi auf das, dass du irgendwas hast, was für die alles zerstört und für die einsammelt oder dass du ganz viel selber sammeln kannst und vielleicht auf der Karten ganz gut siehst oder so, je nachdem, was für ein Gameplay-Style du hast. Und mit dem kannst du dann alle 16 Level durchbrennen. Es ist trotzdem schon lustig.
Ja, spannend.
Aber es ist halt keine Herausforderung in dem Sinne.
Was meinst du, hat der Entwickler gesagt, ist sein Vorbild ein Snow-Goo-like?
Snow-Goo-like hat das bezeichnet. Das ist quasi
wie bei also, Roguelike, nur mit Snow vorne. Ja, okay,
ja
genau. Stimmt.
Also passiert, er verwendet da so eine Unity-Height-Map-Technik, dass wirklich der Schnee quasi, das gesamte Level ist am Anfang mit Schnee bedeckt. Und dadurch, dass der Frosch das langsam abtaugt, wird erst in Unity der wirkliche Pfad freigeschalten. Mhm. Und quasi, solange du jetzt noch nicht alles wegbrennst, beziehungsweise in die meisten Fälle fast bis zum Schluss, grabst du dir dann deine Arbeitswege durch den Schnee jedes Mal. Und das ist natürlich überall im Schnee, irgendwo ist es jedes Mal random woanders vergraben und sonst irgendwas. Das heißt, du baust dir immer deine Buddelwege und so. Und die Pinguine folgen dann natürlich auch deinen Wegen und so. Also ich will jetzt nicht sagen, Pathfinding ist ein Problem teilweise. Es ist meistens, ja, dann grabe ich halt dort den Kreis um Atom oder so. Aber es gibt natürlich auch größere Eisfelder, da komme ich nur mit Feuer rein oder mit einem entsprechenden Bohrer. Teilweise habe ich den noch nicht, dann komme ich dort gar nicht vorbei und muss dran herumgraben und solche Geschichten.
Ja,
das ist wahrscheinlich das Erstlingswerk des Entwicklers, oder? Oder hat er vorher schon mal noch was gemacht?
Ich glaube, ja. Ich hätte allerdings jetzt nicht im Spezifischen geforscht, okay, weil das wäre ja Aufwand gewesen.
Ja.
Mir ist so toll vorbereitet. Aber ich glaube schon, ja. Soweit ich das mitkriegt habe, schon.
Es klingt aber nach einer Empfehlung, würdest du sagen, ja?
Auf jeden Fall. Also 15 Euro, 14,79 kostet es im eShop. 677 Megabyte. Scheint sich aber nicht so schlecht verkauft zu haben. Also die Switch-Zahlen waren jetzt nicht ganz so tragisch, so irgendwie so, weiß ich nicht, ein paar 50.000 irgendwas wird er auf jeden Fall schon verkauft haben. Ist aber meines Erachtens nach noch, sollten mehr Leute sehen. Macht wirklich Spaß. Aber man muss sich halt wirklich damit, man darf keine große Herausforderung erwarten, wenn man den Gameplay-Loop mal heraus hat, sondern einfach ein befriedigendes Niederbrennen aller Welten.
Es klingt super.
Klingt wirklich gut.
Ja, 15 Euro, Leute. Kauft es. Gibt's seit 5. Mai, wenn ich das richtig sehe.
7. habe ich bei mir
7.
stehen.
7. Mai, stimmt. 7.5. ja. Sowas. Ja, cool.
Er hat ein Upgrade rausgebracht für Switch 2, also ein Patch, kurz nach Switch 2 Release. Aber ich glaube, es ist keine offizielle Switch 2 Version, sondern nur an, dass es auf der Switch 2 ein bisschen besser läuft als auf der Switch 1 so irgendwie. Keine Ahnung.
Okay. Ja, ich meine, wenn da nichts zu tun ist, was soll er dann da auch updaten?
Ja, genau.
Ja. Ja, damit sind wir durch mit unserem Hauptthema. Das heißt, wir kommen jetzt zu unserer beliebten Kategorie letzte Woche gespielt. Und ich fange einfach mal an. Ich habe vor allem zwei Titel gespielt. Das eine ist Donkey Kong Bonanza. Das habe ich, als es rauskam, gekauft und dann eine Weile lang intensiv gespielt, habe mich dann zu Tode gelangweilt und es dann 11 Monate liegen lassen. Und es sagen aber immer noch alle, dass das ein ganz tolles Spiel ist. Und da dachte ich, ja gut, dann fange ich halt nochmal an. Und ich habe festgestellt, okay, es gibt einfach eine bestimmte Art, wie du dieses Spiel spielen musst. Und die habe ich halt falsch gemacht. Ne? Weil wenn du versuchst, möglichst schnell durch die Level zu kommen, ist es unfassbar öde. Sondern du musst einfach daran gehen mit der Idee, ich gehe jetzt mal hier gucken, dann gehe ich mal da gucken, dann gucke ich mal da und hier und mal gucken, was da so ist. Und das natürlich
und
so ein bisschen zielgerichtet schon lassen. Aber das ist auch der richtige Weg, weil ich habe jetzt inzwischen das Spiel durchgespielt. Das passiert mir nicht mit vielen Spielen, ehrlich gesagt. Und muss sagen, das Ende war tatsächlich relativ anstrengend, weil ich so bei ungefähr 300 Bananen war und damit nicht genug Updates freigeschaltet hatte, um mich stark genug zu machen, um da den Boss zu besiegen. So. Und das hat bei mir dann, weiß ich nicht, 20, 25 Anläufe gebraucht und dann hat es aber auch irgendwann geklappt. Also ich musste nicht wieder zurückgehen und grinden, aber das könnte tatsächlich passieren, wenn ihr das Spiel schnell durchzieht und dann keinen Bock habt, quasi platt gemacht zu werden, weil ich habe sämtliche Updates nämlich nicht in Lebensenergie gesteckt. Das heißt, der Boss hat mich irgendwie zweimal getroffen, dann war ich weg.
Oh.
Und das kann ich euch auch nicht empfehlen, auch wenn die anderen Upgrades alle spannender klingen und das gesamte Spiel euch quasi nie Lebensenergie abzieht. Der Boss macht's. Also da ist schon. Ja, und dann habe ich halt mit dem DLC angefangen, weil da war ich halt auch neugierig drauf, was da so abgeht. Und habe festgestellt, das ist auch unterhaltsam. Das ist im Grunde so ein bisschen, ja, nee, ich habe keine Ahnung, wie man das Genre benennt, aber es hat nicht viel mit dem echten Spiel zu tun. Man spielt quasi in einer gleichzeitig stattfindenden Parallelwelt.
Es ist ja roguelike, oder nicht?
Irgendwie schon. Man kriegt dann verschiedene Updates, die es auch im echten Spiel gibt, aber man sammelt die so einfach in der Gegend ein. Also man sammelt dann keine Bananen, sondern man sammelt nur Bananen in grün. Das sind dann die Smaragd-Dings, wie auch immer. Kristalle. Ja,
aber zum Beispiel, dass du während am Smash-Angriff mehr Smaragde droppst, kriegst du im normalen Spiel nicht. Das kriegst du nur im Diamond Rush, ne?
Genau, ja. Und da gibt's dann halt auch verschiedene Mini-Bonus-Geschichten. Also wenn du zum Beispiel durch die Erde gräbst, tauchen mehr Kisten auf. Das ist übrigens auch ein spannender Aspekt, der mir aufgefallen ist. Ich glaube, die Kisten sind gar nicht immer an derselben Stelle, sondern die tauchen zufällig irgendwo in den Levels auf.
Hast du nie mit den Elefanten das komplette Level leer geblasen? Die tauchen immer zufällig auf.
Genau. Und da ist es mir halt aufgefallen, dass das wahnsinnig viele Kisten in dieser Welt sind. Und ich habe die aber nicht in jedem Durchlauf gesehen. Also, ne, weil wenn du das Level neu startest, ist es ja wieder da. Und dann kannst du wieder neu anfangen.
Es gibt sogar Upgrades mit, es droppen mehr Kisten, wenn du grabst. Also,
genau, ja, das ist in dieser Diamant-Smaragd-Geschichte ist das halt auf jeden Fall drin. Ja. Und dadurch habe ich dann bemerkt, ach ja, okay, so rum. Und das macht aber tatsächlich Spaß. Ich bin jetzt nur davon abgekommen, wegen meines zweiten Spiels, was ich gerade spiele, abgesehen von den paar Testmuster, die ich noch habe, nämlich Splatoon Raiders, wo ich mit der Story noch mittelmäßig am Anfang bin. Da wird es demnächst einen Podcast von uns zu geben. Vielleicht sogar mit mir, wenn ich bis dahin weit genug bin.
Welches Level bist du?
Circa? 15, glaube ich.
Okay.
14, 15, irgendwie so. Also noch nicht so furchtbar weit.
So irgendwas in dem Spiel. Ja.
Und ich finde, das macht sehr viel richtig, das Spiel. Also ich sehe wenig Probleme. Wenn du auf Looter-Shooter stehst, also Spiele, wo du Dinge abballerst und dann Dinge einsammelst und deine Fähigkeiten und Fertigkeiten und Geräte so updaten möchtest, dann ist das Spiel schon sehr, sehr gut. Und das Nette bei mir, ich habe Kinder und die Kinder sollen natürlich nicht alle möglichen Spiele spielen. So ein Doom beispielsweise kann ich nicht anschmeißen, wenn die dabei sind. Splatoon Raiders aber schon. Und deswegen ist es, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass ich dieses Spiel hier demnächst durchspiele, als zum Beispiel Doom. Aber wie gesagt, zu Splatoon Raiders kommt auf jeden Fall demnächst von uns noch ein größerer Podcast. Markus, was hast du?
Ja, was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe hauptsächlich Lies of P gespielt. Das kommt ja auch bald für die Switch 2 raus. Ich glaube, in 2 Tagen, glaube ich sogar.
Kann sein, irgendwie so, ja. Also,
ja, genau.
Heute.
Ja, heute, genau, tatsächlich. Heute
morgen, oder?
Morgen. Oder morgen.
Irgendwie genau. So.
Irgendwie so, kommt auf jeden Fall.
Im Juli,
August. Also jetzt im Podcast erst nächstes Jahr, dann ist es schon erschienen.
Dann ist es schon erschienen, genau. Und ja, es wird ja auf der Switch 2 auch in der Complete Edition erscheint so zusammen mit dem DLC und das ist auch wieder komplett auf der Cartridge drauf. Es ist keine Keycard oder so. Das finde ich schon ziemlich cool.
Sehr gut.
Und ja, es ist ein Souls-like und aus Korea und es ist mehr oder weniger eine düstere Steampunk-Nacherzählung von Pinocchio. Also man spielt eine Puppe, der Pinocchio, also Geppettos Puppe, und bestreifte eine Stadt, die von Puppen überrannt wurde, sozusagen, wo die Puppen gegen ihre Herren und Herrinnen rebelliert haben. Und ja, man muss halt rausfinden, was mit sich selber auf sich hat und wieso es dazu gekommen ist und was da passiert ist und so weiter. Das ist halt im
Kern. Ich hätte gedacht, das war ein Kind auf einem Boot mit einem Tiger.
Ja, es sind immer Aspekte von der Pinocchio-Story sind noch drin.
Nee, nee, das immer, mit dem Tiger, das war eine andere Geschichte.
Life of Pi, genau. Nicht Lies of Pi, genau. Ach so, das mit dem Tiger, genau. Nee, also in dem Lies of Pi ist wirklich Pinocchio und es sind noch immer Aspekte von der Pinocchio-Geschichte, werden da auch so ein bisschen erzählt. Und ja, es ist, was beim Souls-like ist, immer, kommt bei mir immer darauf an. Bis jetzt hat eigentlich außer FromSoft selbst nur die wenigsten geschafft, dieses Genre irgendwie gut zu machen, also die versucht haben, das zu kopieren. Und das Spiel schafft es halt hervorragend. Also das ist, würde ich sagen, mit das Beste nicht FromSoft Souls-like vom Gameplay her. Und es macht richtig viel Spaß. Auch es hat auch eine Einstellung für Leute, die vielleicht Souls-like etwas zu schwer finden. Es hat einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Das kann man justieren. Und es ist auch so jetzt ja auch ein bisschen einsteigerfreundlich. Es sind ein paar sehr herausfordernde Bosse dabei, aber insgesamt auch eher einsteigerfreundlich. Und wie gesagt, es schafft halt sehr gut, das Gameplay einzufangen. Und halt auch die Story und so und das Setting ist halt auch sehr außergewöhnlich. Und deshalb, ja, klare Empfehlung da von mir. Ich finde es super. Also gerade auch, wenn es jetzt für die Switch 2 rauskommt. Also definitiv. Schönes Spiel. Kann ich nur empfehlen.
Ist das wieder eine von diesen Versionen, wo das Spiel für Switch 2 in physischer Edition erscheint und für alle anderen quasi nur so ein Game Key ist?
Nee, die anderen, also das Spiel ist ursprünglich 23 rausgekommen.
Okay.
Und da ist eine ganz normale Disc-Version da. Also das ist da, und die Switch-Version hat halt den DLC direkt. Aber ich weiß es nicht, ob der DLC, ob man den noch runterladen muss. Ich glaube, bei Indie muss man ja zum Beispiel runterladen, ne? So viel ich weiß. Oder ist der auch direkt auf der Karte drauf?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, denn ich habe überhaupt vergessen bis eben, dass es diesen DLC bei Indiana Jones und der große Kreis gibt. Das muss ich auch nochmal spielen.
Ha. Ja, siehste. Genau.
Nee, aber Lies of Pi ist, soweit ich weiß, die Definitive Edition. Also da hoffe ich wohl, dass dabei ist.
Defibrillator ist dabei.
Ja, definitiv. Okay. Definitiv sollte das definitiv sein. Ja, auf jeden Fall. Genau, das habe ich gespielt.
Der DLC, ist das Teil des Hauptspiels oder ist es danach?
Nee, es ist Spiel tatsächlich davor. Also es ist ein bisschen Prequel.
Aber es ist schon was du nach dem Hauptspiel spielen solltest, oder?
Ja, genau. Es ist schon mit der schwierigste Content. Ja.
Okay, alles klar. Weil bei Cyberpunk 2077 beispielsweise, da ist das DLC ja in das Spiel integriert.
Richtig.
Also den willst du nicht erst kaufen, wenn du das Spiel durch hast. So. Sondern
nee, das ist wer Bloodborne gespielt hat, ungefähr so. Also das ist schon eine eigene Gegend, wo man dann reinkommt. Das ist ja, was
wer
eigenes.
Hat Bloodborne gespielt?
Ich?
Ich nicht. Ich habe Blood gespielt damals, 1996.
Ah ja, das ist ein cooler Shooter. Ein
ja.
Cooler Boomer-Shooter.
Ja. Naja, ja. Egal.
Ja. Emil, was hast du denn gespielt?
Ich wollte vorher schon bei Splatoon Raiders einhaken, weil Level 30 ist aber jetzt auch nicht besonders viel weiter, hätte ich jetzt behauptet. Ne? Das ist halt eine Insel mehr oder eineinhalb Inseln mehr.
Kann gut sein, ja.
Es war bei mir eine komplette Katastrophe. Es hat Donnerstag, es ist nicht verschickt worden von Nintendo und es hat bis Dienstag gebraucht, bis ich den Nintendo-Support überhaupt dazu gebracht habe, zuzugeben, dass das Spiel trotz Pre-Order im April im Nintendo-Shop nicht dafür lieferbar ist.
Mhm.
Und das kann bis zu 2 bis 4 Wochen dauern. Dann habe ich es am Dienstag storniert und bei Amazon bestellt und am Mittwoch gehabt.
Ja, es läuft so, ja.
Ich habe jetzt leider nicht das tolle Handtuch, was mir sonst zugestanden wäre.
Ja.
Ein kleines Handtuch hätte ich bekommen sollen für die Pre-Order. Egal. Aber das Spiel ist echt super. Also ich mag Borderlands oder irgend sowas. Mhm. Du kannst mich jagen mit solchen Spielen. Ich habe überhaupt keine Lust dafür. Überhaupt nicht an Spiele, wo ich mich jetzt mit Freunden hinsetzen muss und regelmäßig spielen oder ewig Stunden rein investieren muss für irgendwelche komischen Drops oder sonstiges. Das ist alles nicht meins.
Mhm.
Aber Nintendo macht wieder mal ein gutes Spiel aus einem Genre, was ich nicht mag. Es dauert ein Run zwischen einer und wenn er lang dauert, 5 Minuten, außer diese paar Sachen, wo du wirklich lang spielen kannst, solange du halt den Hauptrohstoff Geld einsammeln willst. Da kannst du quasi ewige fast den Kreis fahren. und Geld sammeln und selber abschließen, aber alle anderen Level sind innerhalb kürzester Zeit vorbei, sind zwischendurch ganz nett einfach in die Hand, du spürst 2-3 Level und dann, es passiert mir immer wieder, eins noch.
Ja, ja.
Und vorgestern bin ich dann angestanden an einer Stelle, wo ich dann halt wirklich gedacht habe, na, jetzt müssen die quasi 2-3 Mal das vorherige Level machen, damit die 2-3 Upgrades machen können oder sonst irgendwas. Na, ich habe mir jetzt dann eingefallen, die kann ich einfach auf Minus drucken. Und dann baut das Spiel eine Online-Verbindung auf und 2 Spieler kommen und helfen mir, dieses Level zu besiegen. Und fertig. Und das war einfach so angenehm. Und jetzt kann ich dort weitermachen und die anderen Level waren jetzt kein Problem. Das war wirklich nur in dem einen spezifischen Level, weil da ein gewisser Gegner gekommen ist, wo ich wahrscheinlich meine Ausrüstung entsprechend anpassen müssen und da war ich zu faul.
Das ist cool, und ja.
Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert.
Ja, ich auch. Was ich besonders cool finde, ist, dass sie, also ne, ich bin natürlich hingegangen, man kann sich am Anfang einen von 3 Tanks aussuchen, die man quasi auf seinen Rücken schnallt und damit dann verschiedene Fähigkeiten hat. Da gibt's Kraft, Geschwindigkeit und Spezial. Das sind so die 3 Optionen. Und du wirst zwischendurch aber, ich sag mal, gezwungen ist das falsche Wort, aber es lohnt sich für dich, zwischendurch einfach mal einen anderen zu wechseln, weil es dann nämlich Schätze gibt in den Leveln, die du nur mit diesem einen Tank kriegen kannst. Und das finde ich tatsächlich ziemlich geil, weil dadurch musst du halt alles Mögliche ausprobieren.
Du sammelst damit jeden Tank Erfahrung. Deswegen switche ich jeden Tank dann aus, wenn er das nächste Level erreicht hat und versuche mit dem nächsten Tank das nächste Level zu erreichen und so weiter und so fort. Zusätzlich natürlich zum Switchen des Tankes, weil das Level das entsprechend erfordert.
Ja.
Und Charaktere, du hast ja 1 von 3 verschiedene. Wir reden viel zu viel. Das ist alles dann für die nächste, für die
der genau. Rest von. Ja. Ja, also Splatoon Raiders hat sehr viel Redepotenzial, da kommen wir noch zu.
Ja, ansonsten nicht. Pokémon Go, wie immer, wie jeden Tag.
Sehr gut. Ja, prima, dann haben wir es. Kurze Folge diesmal, macht aber nichts, gehört sich auch mal. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche tatsächlich hört ihr gar nicht uns drei, sondern ihr hört, voraussichtlich, muss ich ja dazu sagen, weil es kann sich ja immer alles ändern, Erik und Alex, und die reden über The Adventures of Elliot, The Millennium Tales.
Das ist dieser Disney-Film mit dem Saurier, oder?
Nee, das ist das HD, 2D,
Zelda.
Von Square Enix, glaube ich, werden die ausgesprochen.
Lass mich nicht anfangen. Genau.
Ja.
Lass mich gar nicht beginnen.
Genau. Und da bin ich sehr gespannt, was Sie zu sagen haben, denn das habe ich noch nicht gespielt. Aber ihr schon. Ja vielleicht schon und deswegen wisst ihr alles. So. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.